denke, wir haben ein System geschaffen, das wirtschaftlich tragbar ist, wirtschaftlich erfolgreich sein kann und trotzdem etwas Gutes für die Gesellschaft macht.
Lebensmittelverschwendung ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Too Good To Go hat eine Lösung dafür. Über 85 Millionen Nutzerinnen weltweit retten täglich überschüssige Lebensmittel von mehr als 140.000 Partnerbetrieben, darunter Bäckereien, Restaurants und Supermärkte. Heute zu Gast Georg Strasser, Chef von Too Good To Go in Österreich und der Schweiz. Er gibt uns spannende Einblicke, wie das Unternehmen gewachsen ist, welche Herausforderungen es auf diesem Weg gab und warum es innovative Ansätze braucht, um Lebensmittelverschwendung nachhaltig zu reduzieren. Mein Name ist Alexander Zauner. Du hörst Leaders of Transformation, ein Podcast von Business Gladiators. Los geht's!
Georg, es ist mir eine riesige Ehre, ein großes Glück. Schön, dass du da bist. Danke, dass wir dich begrüßen dürfen bei Leaders of Transformation.
Danke für die Einladung.
Extrem gern. Start gleich ein. Erzähl mal kurz, was machst du, wo bist du dran?
Ich bin Country Director für Too Good To Go in Österreich und in der Schweiz. Mhm. Ich mache das seit 2019, war der erste Mitarbeiter in Österreich.
Cool. Ja.
Hat es vorher nicht gegeben, zumindest nicht in Österreich. Mhm. Wir haben das 13. oder 14. Land haben wir aufgemacht.
Mhm.
Und ja, mittlerweile sind wir eine riesen Community. Wir haben über 2 Millionen registrierte User, wir haben 6.000 Partner in Österreich.
Okay.
Und es läuft sehr gut dahin. Was wir machen ist, wir retten Lebensmittel vor der Verschwendung.
Mhm.
Das heißt, wenn Restaurants, Bäckereien, Supermärkten Lebensmittel übrig bleiben, bevor sie wegwerfen, kann man sie über unsere App retten.
Mhm.
Und wir sind sozusagen eine Plattform, die Endkunden und Partnerbetriebe miteinander verbindet.
Mhm. Extrem spannend. Vom Start weg, was waren deine ersten zentralen Aufgaben, um das Unternehmen da in Österreich ins Laufen zu bringen? Ich glaube, mittlerweile ist es ja auch in der Schweiz, wo du verantwortlich bist. Erzähl, was waren so die ersten großen Dinge, die du angehen hast müssen, schrägstrich wollen?
Ja. Es war gerade ganz charmant, sage ich einmal. Ich habe meinen alten Job gekündigt dann am Freitag. Ich habe am Montag begonnen. Die Chefin gesagt, ich soll nach Paris fliegen zur Einarbeit. Also ich habe ein kurzes Verschnaufwochenende sozusagen gehabt. Dann war ich dort 2 Tage, mir die App erklären lassen, wie funktioniert das Modell, wie funktioniert die Idee, die Mission und so weiter. Und dann am Mittwoch war ich wieder zu Hause und habe gesagt, ja, Start. Also okay. Das heißt, wir haben dann angefangen mit Firmengründung, erst Mitarbeiter einstellen. Und ja, nach ein paar Tagen, paar Wochen bin ich dann auch selbst rausgegangen, die ersten Restaurants versucht zu überzeugen von unserer Idee. Und das war der Start, sage ich einmal. Ja.
Ja.
Und wenn ich zurückblicke, ich glaube, die spannendsten und die einbringendsten Momente waren eigentlich, die Mitarbeiter einzustellen, mit den ersten Restaurants zu sprechen.
Mhm.
Und auch die Skepsis, die wir früher hatten.
Mhm.
Weil, irgendeine App aus Dänemark, was macht ihr da eigentlich? Brauchen wir euch? Also das sind so die ersten spannenden Momente gewesen, sage ich einmal.
Wo hast du das Gefühl gehabt, das wird was, das hebt ab? Weil du hast gewusst, das geht in anderen Ländern, ja. Aber wo hast du den Eindruck gehabt, das funktioniert auch in Österreich?
Ja, das war das Spannende nämlich, weil diese App hat ja funktioniert in Amsterdam, in London, in Paris und natürlich auch in Kopenhagen. Und dann sind wir eben zu den ersten Betrieben gegangen und die App vorgestellt, wie das funktioniert. Du kannst Lebensmittel mit uns retten, müssen es nicht wegschmeißen und so weiter. Und wir haben de facto von jedem Gastronomen oder von jedem Partner in Wien gehört, brauchen wir nicht, wir haben keine Lebensmittelüberschüsse, was macht sie da eigentlich? Und wir haben auch gleichzeitig gewusst, in Österreich werden über 1 Million Tonnen Lebensmittel jedes Jahr weggeschmissen. Das heißt, irgendwo muss ja das herkommen. Und nach den ersten, sag ich mal, Momenten war dann schon irgendwie Zweifel auch, da funktioniert es in Österreich. Es kann ja nicht sein, dass Österreich oder Wien die nachhaltigste Stadt Europas ist. Das glaube ich nicht. Ja. Und wir haben halt nicht aufgegeben, haben die ersten Betriebe dann überzeugt irgendwann, haben also 20, 30 dabei gehabt und dann sind große Marken plötzlich dazugekommen und uns angerufen. Stöck zum Beispiel, Anker, sind Partner nach wie vor von uns, Dunkin' Donuts, Nordsee. Da ich dann gemerkt, die ersten großen Ketten haben Interesse an uns, das funktioniert und dann ist es eigentlich relativ schnell gegangen. Es war wie so ein Schneeballeffekt, die Restaurants haben untereinander gesprochen, neue Partner sind dazugekommen. Und irgendwann haben wir auch die App des Jahres gewonnen, 2019 war das, im Herbst. Und da habe ich gewusst, ja, jetzt startet es richtig los. Wir waren schon 10, 15 Mitarbeiter und es hat wirklich gut funktioniert.
Cool. Du, Georg, was mich interessiert ist, du hast am Anfang wahrscheinlich jetzt immer noch Entscheidungen zu treffen gehabt, wichtige, die auch großen Einfluss haben auf das Unternehmen insgesamt. Wie machst du das? Wie schaffst du dir die Sicherheit, dass du jetzt vielleicht damals eben sogar alleine oder mit einem ganz kleinen Team das Richtige machst oder zumindest hoffst in dem Moment? Ja?
Ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert. Zu Beginn war das einfach sehr viele Bauchentscheidungen, schnelle Entscheidungen, weil sie eigentlich alle rückgängig machbar waren. Das waren einfach relativ kleine Entscheidungen, weil die App hat funktioniert, das Konzept war da, wir probieren das jetzt mal aus, wenn wir Fehler machen, nicht so schlimm, der Impact ist relativ gering, wir haben relativ wenig User, relativ wenig Partner. Hat sich dann über die Jahre aber verändert, dass wir sagen, wir müssen jetzt aufpassen, kann ich diese Entscheidung eigentlich wieder zurücknehmen? Mhm. So One-Way- oder Two-Way-Door-Decisions im Endeffekt, kann ich nochmal zurückgehen oder nicht? Das hat sich verändert in den letzten Jahren. Was wir jetzt machen, wir haben das Privileg, dass wir in mittlerweile 19 Ländern sind, wir testen sehr viel.
Okay.
Wir testen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz oder in Portugal erst einmal mit kleinen Piloten in kleinen Regionen oder in einer Stadt, ob ein Feature zum Beispiel funktioniert, das gut ankommt, eine neue Innovation. Aber immer mit dem Hintergedanken, wir machen das nur, wenn es auch in 19 Ländern funktionieren würde oder wird.
Okay.
Also es gibt keine Idee bei uns, die nur in einem Land funktioniert, sondern sie muss in allen 19 Ländern funktionieren. Aber dass ich zu dieser Entscheidung komme, es noch auszurollen, bedarf einfach vielen Tests und vielen Piloten und dann gehen wir aber in die volle Skalierung.
Mhm. Sehr spannend. Du hast von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Wonach suchst du jemanden aus? Wo man denkst du, mit dem möchte ich gerne arbeiten, mit ihr möchte ich gerne arbeiten und ehrlich gesagt auch, bei wem denkst du lieber nicht?
Die Einstellung, Attitude, das ist, glaube ich, das eines der wichtigsten Dinge, auf die ich schaue. Dass die Leute hungrig sind, dass sie anpacken wollen, dass sie Fehler machen können, das zugeben, dass sie reflektiert sind. Und die Leidenschaft für die Mission. Mhm. Also bei uns arbeiten Menschen, die wirklich dran glauben, was Gutes für die Umwelt zu tun, was Gutes für die Gesellschaft. Dass man auch noch Geld verdient, das ist ein Bonus. Natürlich, wir brauchen auch gewisse Benchmarks, wo man die richtigen Mitarbeiter auch fair entlohnen kann. Aber am Schluss ist es die Einstellung, auf die ich am meisten schaue. Und den Willen, einfach etwas zu verändern und sich von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen.
Aber das heißt, dass es Mission und Money geben kann und das ist in Ordnung auch für euch?
Absolut. Also Sinn und Gewinn am Ende des Tages.
Ja.
Und deswegen bin ich auch so begeistert von Too Good To Go selbst, weil ich denke, wir haben ein System geschaffen, das wirtschaftlich tragbar ist, wirtschaftlich erfolgreich sein kann und trotzdem etwas Gutes für die Gesellschaft macht. Mhm. Das heißt, wir sind ein Social Impact Company oder ein Social Business, wo die Mission, also das Lösen eines gesellschaftlichen Problems im Mittelpunkt steht und wir versuchen das über wirtschaftliche Hebel im Endeffekt zu lösen. Mhm. Und das zeichnet uns aus, dass unser Nordstern im Endeffekt Lebensmittelrettung ist und nicht unbedingt Euro, Franken oder Dollar. Mhm. Das ist der Bonus am Schluss dann. Und das macht, glaube ich, auch den großen Unterschied zu anderen Unternehmen.
Mhm. Du hast vom Sinn gesprochen. Wie kommunizierst du denn? Wie behältst du denn im Team?
Was wir jetzt begonnen haben, sind Mission Moments einzuführen. Mhm. Und das können kleine und große sein. Wir beginnen oft Team-Meetings damit oder unsere Town Halls einmal im Monat, wo jeder Mitarbeiter die Chance hat, so einen Mission Moment zu erzählen. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade bei einem Partnerbetrieb Lebensmittel gerettet, habe ein nettes Gespräch mit dem gehabt. Ich habe wirklich gemerkt, ich helfe dem Partner. Wegen uns hat jetzt 20 Kilo weniger Karotten und Kartoffeln weggeschmissen. Mhm. Und diese Momente, die uns stolz machen. Und cool. Diese Mission Moments, die versuchen uns immer wieder in Erinnerung zu rufen. Warum existieren wir? Warum sind wir da? Was ist unsere Motivation, also niemals aus dem Auge zu verlieren? Das ist eins, diese Mission Moments. Und das andere ist, ja, wir messen uns ständig in Kilogramm CO2 eingespart, in Kilogramm gerettete Lebensmittel. Das heißt, es ist einfach in unser DNA integriert. Aber es gibt auch harte Kennzahlen, wirtschaftliche Kennzahlen, die uns wichtig sind, weil es braucht beides, es braucht diese Balance. Aber jedes Mal, wenn ich Lebensmittel rette, ist es auch gut für unsere Buchhaltung, sage ich mal.
Ist sehr cool, ja. Du hast mittlerweile wahrscheinlich ein Führungsteam etabliert, weil ihr seid groß genug. Daher natürlich dort auch die Frage, wie wichtig sind dir da auch vielleicht, jetzt sage ich, Überzeugungen oder Werte oder habt ihr sowas etabliert im Team, damit ein wachsendes Team sich orientieren kann, damit sich deine Führungskräfte orientieren können?
Ich glaube, das Wichtigste ist die Vorbildwirkung. Also wenn das von uns Führungskräften oder von unserem CEO oder von mir als Geschäftsführer für Österreich und für die Schweiz nicht richtig vorgelebt wird, dann kann ich auch nicht erwarten, dass meine Mitarbeiter da irgendwie anders ticken. Das heißt, wenn unsere Werte eingehalten werden und das sind Respekt, das ist Vertrauen. Unsere Werte ist immer, sag ich mal, der Nordstern für den Erfolg und für die Zukunft. Und deswegen ist mir das extrem wichtig, weil wir können die besten Zahlen schreiben, wir können die erfolgreichste Unternehmen der Welt sein, wenn wir die falschen Werte leben, nämlich, dass unsere Mission nicht im Mittelpunkt steht, dass wir nicht helfen wollen, ja, dann kommt es zu Schwierigkeiten, zu Reibereien. Mhm. Ja.
Du sagst so Schwierigkeiten, da möchte ich natürlich gleich nachfragen, hat es einen Moment gegeben, du hast zum einen kurz angedeutet in den letzten Jahren, wo du das Gefühl gehabt hast, puh, da ist was richtig schwierig oder da habe ich vielleicht auch was falsch gemacht, wie unsere Hörerinnen und Hörer lernen können von jemandem, der da gerade eine Branche oder zumindest etwas wirklich verändern will, wo du sagst, puh, da muss man aufpassen und worauf muss man da aufpassen? Ja?
Ich glaube, ein großes Learning für mich war zu erkennen, dass ich oft einen Informationsvorsprung habe und ich schon 2-3 Schritte in der Zukunft bin.
Weil du es schon besprochen hast mit international,
so ist es, ja.
aus Dänemark schon weißt. Oder?
Ich weiß, welche Features in der Zukunft kommen, welche strategischen Schwerpunkte wir legen in 2025, 2026 und so weiter. Oder ich habe schon Gespräche geführt, wo die nicht dabei waren und dann schon anzunehmen, dass sie auch schon dort sind, sag ich mal, diese Change Curve irgendwie nicht zu berücksichtigen. Ich glaube, das ist mir anfänglich immer wieder mal passiert und die Mitarbeiter richtig abzuholen, Zeit für die Veränderung zu geben und in den richtigen Momenten die richtige Geschwindigkeit zu wählen, das sind sicher große Learnings gewesen. Wir waren ja zu Beginn ein Startup, was extrem schnell gewachsen ist im ersten Jahr, also was man davon noch halten möchte, 1000%, das sind ein paar 100%, das sind noch immer 100% im dritten, im vierten Jahr. Das sind Wachstumszahlen, die man auch verkraften muss, weil wir stellen immer mehr Mitarbeiter ein, werden immer schneller, werden immer größer, dass man die Mitarbeiter da nicht verliert. Das ist natürlich was ganz Wichtiges für mich gewesen und auch natürlich immer wieder mal eine Erkenntnis, im richtigen Moment auch die richtige Geschwindigkeit zu nehmen.
Hast du dich als Führungskraft stark verändert? Was schaust du auf andere Dinge? Sind die anderen Dinge wichtig geworden? Also im Vergleich zum Start?
Definitiv. Ich sage mal, die Führungskraft entwickelt sich hoffentlich immer weiter, weil sonst ist es ein Zeichen deiner fehlenden Selbstreflexion, dass man Feedback eigentlich nicht verwerten kann. Und es gibt keinen Menschen, keine Führungskraft, die nicht ständig lernt eigentlich oder lernen sollte.
Ja.
Und ein großes Learning für mich war sicher, in der Reflexion stärker zu werden, mehr auf die Mitarbeiter zu hören, die Expertise anzunehmen, Dinge, die ich nicht weiß, auch besser zu verstehen und diese Feedback-Loops einfach noch stärker zu leben. Das ist sicher ein großes Learning gewesen über die Jahre. Auch wenig über das Ego zu führen und viel mehr über die Inspiration und über Werte und über das Fingerspitzengefühl. Und ich glaube, das hat sich verändert über die Jahre.
Du hast wahrscheinlich immer mehr Aufgaben, immer mehr Entscheidungen, weil immer größeres Team, Umsatz wächst etc. Wie kriegst du es weg von dir oder wie haltest du es in einem Maß, dass es nicht irgendwann zu viel für dich wird? Was hast du für Strategien gesucht?
Ich glaube, nach denen suche ich noch immer, wie man das balanciert, um das ehrlich zu sagen. Sein Job zehrt natürlich auch an der Energie. Ich mache das jetzt, ich glaube, das fünfte oder sechste Jahr im Endeffekt. Und diese Balance zu halten, ist extrem schwierig. Und was mir hilft im Endeffekt, wirklich das Bewusstsein zu entwickeln, du hast nur eine Gesundheit, du hast nur einen Körper, du hast nur eine Psyche im Endeffekt. Oder sich ständig wieder in Erinnerung zu rufen, das wäre ein Marathonlauf und nicht einen Sprint. Und auch das, wenn ich das nicht richtig vorlebe, dann fällt uns das irgendwann selbst auf den Kopf am Ende des Tages. Das heißt, die ständige Erinnerung daran, den Marathon zu laufen, ist, glaube ich, das, was ich mir versuche, immer wieder.
So, dass du dir Auszeit nimmst oder,
so ist es,
oder
ja.
Sport gönnst? Oder?
Unbedingt, ja. Also es ist Sport, es ist am Wochenende wirklich mal nichts machen und es ist frei das Wochenende oder auch untertags einmal eine Stunde oder zwei sich rauszunehmen, wenn es die Zeit erlaubt und da irgendwas einzustreuen. Wenn man schon so flexibel ist, warum nimmt man sich die Flexibilität auch nicht raus?
Im nächsten Teil sprechen wir darüber, wie Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen in der Transformation optimal mitnehmen können. Eine Frage, die CEOs und Top-Führungskräfte sehr oft beschäftigt. Wie bringe ich mein Team dazu, Veränderungen nicht nur anzunehmen, sondern auch mitzugestalten? Sei auch wieder dabei, wenn Georg uns Antworten auf diese Frage gibt. Bis bald.